Herzlich willkommen bei Loslegen, dem Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche. Ein Angebot der IG Digital im Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Eure Hosts sind diesmal Lisa Menzel, Verlagsleitung bei Ruach Jetzt, und Erik Bartoletti, Head of Business Development bei Bookwire.
Heute sprechen wir mit Lars Leibson, Co-Founder von LitX. Lars hat Sozialwissenschaften und Psychologie sowie Management und Entrepreneurship in Bielefeld, Lübeck und New York studiert und anschließend bei Roland Berger, der Boston Consulting Group und Statista gearbeitet. 2023 hat er dann LitX gegründet und ist beim Content Shift Accelerator direkt in die Finalrunde eingezogen. Im letzten Jahr ist LitX eine Kooperation mit dem Verlagssoftwareanbieter Pondus eingegangen, um das Produkt Bookfluencer anzubieten. Wir sind schon sehr gespannt auf das Gespräch. Hallo Lars.
Hallo Lisa, hallo Erik. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Und ich würde einfach sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Für uns und für alle anderen, was tut LitX eigentlich?
Sehr gerne. LitX spezialisiert auf die Buchbranche entstanden. Und das, was wir im Kern machen, ist, dass wir globale buchbezogene Marktdaten zu Büchern einsammeln. Sprich, wir wissen alles, was auf Amazon zu Büchern passiert, auf Goodreads und den Social-Media-Plattformen und diversen anderen Quellen. Das ist erstmal ein riesiger Haufen an Daten, die wir zusammentragen und dann sehr viel Zeit in das sogenannte Data Processing investieren. Das ist nötig, um diese Daten zu säubern, vergleichbar zu machen und überhaupt nutzbar zu machen. Und dann gewähren wir Zugriff auf diesen so entstandenen Datenschatz über Dashboards und Tools, die immer sehr Use-Case-bezogen sind. Das heißt, wir sind immer sehr stark auf den Kunden orientiert und an dessen Anwendungsfällen interessiert und bauen dann für die Anwendungsfälle entweder spezifische Dashboards oder eben Tools. Und das geht und durch die Themen hinweg, alles über Trendidentifikation, über Social Media Marketing, wie findet man den richtigen Bookfluencer, aber auch in das Thema Preisoptimierung rein. Und das ist das, was wir eigentlich machen.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt speziell auch in Blick auf die Buchbranche gegründet. Warum?
Lars Leibson hat mal ein Buch geschrieben und war dabei sehr unerfolgreich, das zu vertreiben. In diesem Kontext hat er sich aber mit der Buchbranche auseinandergesetzt. Nein, und genau. Und da habe ich insbesondere auch in Amerika viel geschielt. In Amerika gibt es so ein paar Plattformen, die diesen Prozess für Autoren versuchen zu managen. Das war eigentlich meine erste Gründungsidee. Eine Plattform, die Verlage und Autoren direkt zusammenbringt, eben auch ohne den Intermediär-Agenten. Und ich hatte das Glück, bei der Boston Consulting Group mit Basti, meinem Co-Founder, zusammenzuarbeiten. Der hat da nicht als Berater gearbeitet, sondern als Data Scientist. Und dann ist das über diverse Lunches und Bierchen am Abend, hat sich das in die Richtung entwickelt, in der wir jetzt sind. Im Kern ist es mein persönlicher, unerfolgreicher Zug in diese Branche rein, gepaart mit Bastis Datenintelligenz. Und das ist dann letztendlich der Grund, warum wir uns auf diese Branche spezialisiert haben.
Das bringt mich direkt zur Anschlussfrage. Und was machst du genau bei LitX? Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Das ist ein sehr bunter Strauß an Tätigkeiten. Wenn man ein Unternehmen gründet, dann gibt es am Anfang erstmal und auch kontinuierlich begleiten sehr viel Administratives, was an den großen Konzernen die Fachfunktion für einen machen. In einer kleinen Gründung liegt das aber alles bei einem selber. Das heißt, es geht von alles, was Steuer, Abrechnung, Finanz, dann geht es aber auch ganz stark an die Commercial-Themen. Das heißt, alles, was Vertrieb ist, alles, was der direkte Kundenaustausch ist, liegt ganz stark bei mir. Dann aber auch ganz viel, was das so geschimpfte Produktmanagement angeht. Also das heißt, gerade wenn wir dann im Projekt mit Kunden sind, bin ich ganz stark, ja, im Stakeholder, im Projektmanagement, aber auch im Produktmanagement im Sinne von, was genau will der Kunde jetzt? Denn das ist gar nicht immer so leicht rauszukriegen. Das heißt, wir versuchen da immer sehr dicht am Kunden zusammenzuarbeiten, jetzt gerade auch in einem großen Projekt mit mehreren verschiedenen Verlagen und so einer Arbeitsgruppe von, sagen wir mal, 15 Leuten, mit denen du dann wirklich einfach viel reden musst. Hey, was brauchst du denn? Was für ein Problem lösen wir denn gerade? Wie arbeitest du im Alltag? Und das muss man erstmal wirklich, wirklich gut verstehen, um es dann auf die technologische Lösung übersetzen zu können. Und das ist jetzt gerade in der Phase, wo wir sind, eigentlich das, wo ich am meisten Zeit mit verbringe.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn der Kunde sagt, ich brauche XY, dann ist es nicht unbedingt gesagt, dass das auch tatsächlich das ist, was er braucht, sondern oft nur das, was er denkt, was er braucht. Da muss man viel nachfragen und wirklich viel hinterfragen, ist das wirklich das, was den Kunden am Ende auch zum Ziel führt. Da knüpfen wir gleich bestimmt nochmal an, aber ich wollte tatsächlich erst nochmal kurz zurückgehen auf das, warum ihr in der Buchbranche gegründet habt, weil ihr habt ja, oder vor allen Dingen du, durch deine Erfahrung bei verschiedenen Beratungsunternehmen eigentlich einen sehr breiten Hintergrund und ja, durch dein eigenes Buchprojekt. Was für ein Buch war das eigentlich?
Tatsächlich, also Roman, Belletristik, Tendenz, so eine Kombi, Drama, Romance irgendwie.
Ist es zu diesem Buch gekommen?
Ich habe das angefangen, als ich bei Roland Berger gearbeitet habe. Und Roland Berger war eine ganz tolle Zeit für mich. Ich habe da sehr viel gelernt, bin auch durch eine harte Schule gegangen als eher Geisteswissenschaftler und hatte dann aber eben aus der geisteswissenschaftlichen Ecke kommt, das Bedürfnis, nochmal auf einer anderen intellektuellen Ebene zu arbeiten. Also weniger das harte Business, die harten Zahlen, die harten Entscheidungen, die da so ein bisschen ausbrechen, war mein Bedürfnis, glaube ich. Und deswegen ist das echt als Herzensprojekt entstanden. Und das ist, hat angefangen mit quasi, ich habe mir mit einer Kollegin vermeintlich intellektuelle Briefe geschrieben. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen uns ein Thema, immer eine Seite und dann geht das ein bisschen hin und her, einfach um mal irgendwas wieder in der Tiefe und intellektuell zu durchdenken. Das war das Bedürfnis. Und aus diesen Anfängen des Schreibens ist dann irgendwann das Buch entstanden und ist für mich dann wirklich einfach so ein Herzensprojekt geworden. Also ich habe da einfach wirklich Spaß dran gehabt, keinerlei strategische Überlegungen, bewusst frei gemacht von diesem Berateransatz, auch alles mit vorher durchdenken und planen und absichten, sondern einfach mal reingehen, gucken, was passiert, laufen lassen, versuchen kreativ zu sein und die Seite von sich selber wieder zu entdecken oder so ein bisschen wach zu rütteln. Das war der Anlass dafür.
Klingt nach einer sehr spannenden Erfahrung. Also egal, wie erfolgreich das Buch am Ende jetzt war, aber das klingt auf jeden Fall nach einem sehr anderen Prozess, als man das jetzt in der Beratung irgendwie hat. Das kann ich gut nachvollziehen. Deswegen, da war ja dann schon ein persönlicher Bezug zur Buchbranche da. Auf der anderen Seite frage ich mich gerade aufgrund deines Beratungshintergrundes, habt ihr euch, bevor ihr gegründet habt, die Branche genauer angeschaut? Habt ihr irgendwie geguckt, ist das eine Branche, wo wir viel Potenzial sehen, wo wir auch, wenn man so ein Startup gründet, dann überlegt man sich ja häufig auch, wie groß ist mein potenzieller Markt, was für ein Wachstum kann ich da erreichen? Habt ihr euch auch noch andere Branchen angeguckt oder war das eher so ein, wir sehen da ein Bedürfnis und wir legen jetzt einfach mal los?
Genau.
Wie seid ihr daran?
Also Basti und ich sind auch privat sehr eng befreundet. Das heißt, wir haben uns auf jeden Fall auch sehr reflektiert, behaupte ich mal, über diese Themen ausgetauscht. Und natürlich spricht man dann darüber, ey, was ist denn deine Gründungsmotivation? Und wenn du jetzt in 5 Jahren der Multimillionär sein willst, dann wärst du vermutlich einen anderen Weg gegangen. Das ist aber nicht unsere Motivation. Unser Spruch ist an der Stelle immer so, ey, wir machen das nicht für den Porsche vor der Tür. Das interessiert uns nicht. Ich habe auch bei BCG im Polo gefahren nebenbei. Das ist so der Mindset. Und darüber connecten wir sehr gut. Weil wir machen das aus Spaß und nach Freude, mal ganz stumpf. Wir leben alle nur so und so lange. Basti und ich haben beide Jobs gemacht, die sehr intensiv waren, die auch ihren Reiz hatten, haben dann aber gesagt, ey, wir wollen uns anders orientieren und wir wollen das machen, wollen wir Spaß haben, wir wollen ja so ein bisschen Enterprise-Gedanke in Uncharted Territory aufbrechen. Und das war dann sehr, sehr organisch, um ehrlich zu sein. Also natürlich haben wir uns das überlegt, ist die Buchbranche die attraktivste zum Gründen? In kurzer Zusammenfassung haben wir für uns gesagt, ist groß genug. So, es gibt natürlich größere Branchen, es gibt stärker wachsende Branchen und so weiter und so fort. Aber unser Punkt war, hey, das ist ein riesiger Kuchen und wenn wir da auch nur ein Krümel von kriegen, dann sind wir total happy damit. Da das nicht die primäre Motivation war, ist das total, total fein gewesen. Und ich glaube, was dann bei uns so der Modus war ganz am Anfang, ist halt, wir sind dann sehr schnell ins Doing gegangen und haben einfach mal hypothesenbasiert gestartet und sind dann früh auf potenzielle Kunden zugegangen. Und zwar ganz hemdsärmlich auf LinkedIn angesprochen. Und da gucken mich dann ganz viele Leute in der Branche dann immer zweifelnd an, so ernsthaft, du hast auf LinkedIn irgendjemanden kennengelernt. So, das ging erstaunlich gut, um ehrlich zu sein. Und wir haben sehr viel Rücklauf gehabt und haben darüber sehr früh sehr viele Gespräche gehabt. Und die waren einfach alle sehr positiv. Und das ist dann für uns einfach so die Bestätigung gewesen, die auf unsere Motivation eingezahlt hat. So, ey, wir haben Bock, das zu machen. Da gibt's Leute, die da irgendwie Bock drauf haben. die mit uns reden, die sich dafür interessieren, die gutes Feedback geben. Und dann hat sich das so ein Stück weit so bestätigt und dann verselbstständigt.
Auf wen seid ihr da zugegangen bei LinkedIn? Also direkt C-Level, Entscheiderebene oder einfach random Leute bei Verlagen angeschrieben?
Wir sind ja gestartet mit einem Fokus auf Kent-Identifikation. Deswegen sind wir da auch so Editor-Lektorat in die Ecke gegangen und haben dann aber den Rahmen ausgeweitet mit der Produkterweiterung dann halt auch. Also so als wir das Thema Bookfluencer aufgemacht haben, dann eher Richtung Marketing. Als wir das Thema Pricing aufgemacht haben, eher Sales. Aber die Frage Richtung Geschäftsführung ist sehr berechtigt, weil die meisten Themen, die wir bedienen, am Ende doch bei der Geschäftsführung landen. Erstens. Zweitens, viele Verlage sind so klein, dass solche Themen dann auch bei der Geschäftsführung zu Hause sind. Und was wir immer wieder sehen, um sowas wirklich erfolgreich angehen zu können, brauchst du immer den Buy-in und den Support von der Geschäftsführung. Also ich habe es noch nie erlebt, dass irgendjemand aus der Linie, egal welche Funktion es jetzt ist, sagt, ich finde das spannend. Die Geschäftsführung sagt, nicht so sicher, und es passiert trotzdem. So, das heißt, du brauchst immer die Geschäftsführung, und deswegen, ja, habe ich dann irgendwann auch angefangen, auf die Geschäftsführung zuzugehen. Und in meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass die Geschäftsführungen tatsächlich noch eine bessere Rücklaufquote hatten als die Leute in der Funktion, weil die sich dann auch verantwortlich für diese Themen fühlen und das dann als ihren Job halt auch verstehen, während der Lektor halt in seinem Kopf im Moment, glaube ich, noch einen anderen Job hat. Deswegen ist es ein bunter Strauß an Menschen, die wir da angesprochen haben.
Das heißt, wenn du jetzt anderen einen Tipp geben würdest für Gründen in der Buchbranche, ist ein Tipp, Leute auf LinkedIn inschreiben und gucken, wer ist eigentlich wer entscheidet am Ende?
Ich glaube, das ist gut zusammengefasst, ja. Genau. Also gut überlegen, wer deine Zielgruppe ist, da auch offen sein, das nochmal besser zu verstehen. Und tatsächlich auch Jobtitel nochmal besser verstehen. Das war für mich auch nochmal eine neue Welt. Programm kannte ich vorher zum Beispiel nicht. Was macht ein Programmmanager? Das ist für jemanden, der nicht aus der Branche kommt, kann Programm alles und nichts sein. Da muss man, glaube ich, offen sein, dann auf jeden Fall auf LinkedIn anschreiben. Und die Buchbranche ist, wie keine andere, die ich bisher kennengelernt habe, eine unglaublich eng gestrickte Netzwerkbranche. Das heißt, diese Live-Präsenz auf Veranstaltungen und Meetings ist, glaube ich, der Gamechanger. Und das ist was, wo wir fairerweise in meiner Wahrnehmung wenig Zeit reingesteckt haben, was aber vermutlich schlau gewesen wäre. Also ich glaube, wir hätten schneller sein können, wenn wir früher verstanden hätten, dass Live-Events und sich auch Live-Events zweimal sehen, dreimal sehen, das ist, was in dieser Branche der Türöffner ist. Dann genau, hätten wir, glaube ich, schneller sein können.
Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Also ich bin ja Quereinsteigerin auch in der Branche und ich habe ganz, ganz viel über die Buchbranche gelernt, indem ich bei irgendwelchen Veranstaltungen war, Buchmessen, Sachen vom Börsenverein, Konferenzen, Jahrestagungen und so weiter und einfach mit Menschen geredet habe und darüber auch einfach verstanden habe, wie die Buchbranche funktioniert. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
Nee, genau. Das würde ich absolut unterstreichen. Und ich glaube, während du jetzt gerade gesagt hast, ganz viel die Live-Veranstaltungen, haben wir dadurch, dass wir mit LinkedIn angefangen haben und Teams und Co. dann jetzt mittlerweile auch gut etabliert sind, haben wir diese Gespräche dann halt online geführt. Und die waren gut und die waren auch tief genug und da baust du auch eine Connection auf, aber live ist am Ende doch immer noch mal was anderes. Also um eine wirklich tiefe Vertrauensbeziehung aufzubauen, ist live, glaube ich, unumgänglich und deswegen die Kombination macht's in meinen Augen.
Ist die Buchbranche eine Wohlfühlbranche? Also als Mensch, der da arbeitet?
100%. Ich glaube noch nie, also genauso wie ich gerade gesagt habe, extrem, extrem eng gestrickt und Netzwerk ist es die netteste Branche, die ich jemals erlebt habe. Kein Witz. Und das ist nicht als Kritik gemeint, das ist als großes Kompliment gemeint. So viel Offenheit für neue Leute, die auch von extern kommen, so viel Bereitschaft, irgendwie einem die Welt zu erklären, so viel Neugier, so viel Positives entgegenbringen, habe ich so noch nicht erlebt.
Jetzt sagst du, also die Buchbranche menschelt ganz gut, ist eine Offenheit gegenüber neuen Menschen. Ist denn dort auch eine Offenheit gegenüber neuen und innovativen Ideen?
Ja und nein. Ja, im Sinne von, wir haben gerade in der Anfangsphase sehr, sehr viele Gespräche bekommen. Das heißt, da haben uns sehr viele Leute, ohne uns zu kennen, ohne dass wir eine etablierte Firma sind, die Tür geöffnet und gesagt, jo, finden wir spannend, erzähl mal, lass mal reden. Und die meisten von denen haben auch gesagt, jo, lass noch mal ein zweites und ein drittes Mal reden und können wir hier und können wir da und viel Interesse gezeigt, viel mitgedacht, viel Feedback gegeben. Am Anfang haben wir mit Mockups gearbeitet, da auch wirklich intensiv mit Leuten zusammengearbeitet. Also in dem Sinne auf jeden Fall ja. Da ist Interesse, da ist Offenheit, da ist die Bereitschaft, sich reinzudenken, da ist auch die Bereitschaft, Sachen neu zu denken. Das Nein kommt daher, weil in meiner Wahrnehmung bis da dann auch oft aufhört. Also man ist schon, und ihr habt es gerade Wohlfühlbranche genannt, das ist vielleicht die Schattenseite der Wohlfühlbranche, man ist auch happy mit dem, was man hat. Und man, das sind als Berater, ist das der gefürchtete Spruch des, wir haben das schon immer so gemacht, ist halt schon sehr präsent. Und das ist nicht böse gemeint und das ist auch nicht defensiv gemeint im Sinne von, ah, der bringt jetzt was, das würde mir helfen, aber nö, ich habe da keinen Bock drauf oder ich bin zu faul. So ist das überhaupt nicht gemeint, sondern das ist so, man fühlt sich aufrichtig wohl, so wie es ist. Und man glaubt aufrichtig, dass das so gut ist, so weitergeht. Und deswegen hat man nicht das Bedürfnis, dann den nächsten Schritt zu gehen. Denn der ist unangenehm. Man muss sich auf Neues einstellen. Man muss Altes hinter sich lassen. Man muss Sachen neu lernen. Man muss neue Arbeitsprozesse etablieren. Man muss sich da reinfuchsen. Man muss da mit einem gewissen Commitment reingehen. Das ist auch eine emotionale Belastung. Und das ist das, was tendenziell schwierig ist oder nicht passiert, weil es so eine Wohlfühlbranche ist. Man ist daran gewöhnt, sich sehr wohl zu fühlen. Und das möchte man auch nicht aufgeben. So mein persönlicher Eindruck, ohne jemandem zu nahe treten zu können.
Ja, das ist nachvollziehbar. Veränderung ist anstrengend und kostet Kraft und Energie. Und deswegen bleibt man dann tendenziell, wenn der äußere Druck nicht so hoch ist, schon eher in der eigenen Komfortzone. Das würde ich aber, ich bin ja auch Quereinsteiger und habe viele andere Branchen kennengelernt. Also das ist nichts, was jetzt nur die Buchbranche betrifft, sondern das betrifft viele andere Branchen. Und meiner Erfahrung nach, je größer das Unternehmen, desto stärker tritt das auch dort zutage. Meine Frage ist jetzt, wie habt ihr das durchbrochen? Ihr habt ja Kunden, ihr seid erfolgreich, ihr seid inzwischen sehr bekannt in der Branche. Also irgendwie müsst ihr ja diese Hürde überwunden haben. Und das ist was, glaube ich, viele, die sich mit dem Thema Innovation und Business Development in der Branche beschäftigen, immer ein Thema ist. Wie schaffe ich es, aus den ersten guten Gesprächen dann wirklich in eine Umsetzung zu kommen und ausreichend Aufmerksamkeit und Ressourcen auf Kundenseite zugesprochen zu bekommen, dass man tatsächlich auch was machen kann? Wie schafft ihr das? Reicht es da, ein gutes Produkt zu haben oder gehört da noch mehr dazu?
Ich kann jetzt natürlich nur Hypothesen abgeben. Am Ende ist es immer eine Kombination von Dingen und was jetzt der ausschlaggebende Punkt ist, bin ich mir nicht immer sicher. Ich glaube, bei uns ist das ein Stück weit auch einfach Zufall gewesen. Wir haben letztendlich mit diesem sehr am Kunden entwickelten Produktentwicklungsprozess an der Basis angesetzt, also den Leuten, die das dann auch nutzen sollen. Darüber haben wir, glaube ich, die Bedürfnisse, den Markt sehr gut verstanden und ein gutes Produkt entwickelt. Das ist Teil der Journey. Das ist aber nicht das ist das, was die Tür aufgemacht hat. Aber um durchzugehen, ist, glaube ich, der wesentliche Punkt tatsächlich, dass wir aufgrund unseres Hintergrundes und insbesondere der BCG-Erfahrung es gewöhnt sind, Businesses auf Geschäftsführungsebene zu verstehen und auf Geschäftsführungsebene mit denen zu reden. Und das ist, glaube ich, was oft zu kurz kommt. Keins unserer Projekte passiert ohne Geschäftsführungsunterschrift und Buy-in und alles, was dazugehört. Und ich glaube, das ist der wesentliche Differenziator für uns. Wir verstehen die Sorgen von der Geschäftsführung, wir verstehen es auf der richtigen Flughöhe. Wir können mit denen darüber reden, wir können die von uns überzeugen, wir können denen den Wert unseres Produktes, glaube ich, gut erklären. Und wir können dann aber auch wieder auf die untere Ebene gehen, wenn es an die Umsetzung geht. Und das ist, glaube ich, dieses Springen können zwischen den Ebenen ist, glaube ich, für uns persönlich der Erfolgsfaktor, weil du beides brauchst. Du brauchst, wie gesagt, die untere Ebene, um die Tür aufzumachen. Du brauchst die obere Ebene, um durchzugehen. Dann bist du drin und dann musst du aber auch noch erfolgreich exekuten. Das wissen wir alle, das ist das Schwierigste. Und da sind wir dann halt auch wieder auf der untersten Ebene und reden über Genrestrukturen und reden da auch dreimal drüber, bis es sitzt und bis die Leute happy damit sind und sagen, jo, da habe ich Bock mit zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was uns an der Stelle auszeichnet und was nötig ist, um das wirklich in die Unternehmen reinzutragen.
Wir sind ja hier der Innovationspodcast der Branche, beziehungsweise sehen wir uns selbst so und möchten gerne Innovation noch stärker in die Branche tragen. Und deswegen jetzt auch einfach mal die etwas provokante Frage: Was an Lytx ist denn innovativ?
Das kommt immer auf die Perspektive an. Ich glaube, für die Branche ist tatsächlich fast alles innovativ, die von der Technologie, die wir nutzen, von den Daten, die wir zur Verfügung stellen, bis hin zu den Tools, die wir bauen und den Arbeitsprozessen, die wir ermöglichen, sind das alles Dinge, die so nicht etabliert sind, die in meinen Augen eine natürliche Genese des Vorhandenen darstellen. Und ich glaube, wenn ich einen Fokus legen müsste, auch wenn ich jetzt außerhalb der Branche gucke, ist die Technologie, die wir nutzen, das nutzen am Ende alle. Wir haben jetzt keine geheime Technologie im Schrank. Wir nutzen die gleichen Cloud-Systeme, wir nutzen den gleichen Code, wir nutzen und so weiter und so fort. Die Daten, die wir nutzen, die liegen in der Welt. Die sind auch woanders verfügbar. Wir machen die aber nutzbar für diesen Zweck- und Anwendungsfall. Aber auch das ist, also wir schaffen ja keine neuen Datenpunkte aus dem Nichts. Also die gibt es, die Datenpunkte. Das heißt, ich glaube, ich würde das besonders Innovative abstellen auf, wir schaffen es, das umzusetzen. Und das klingt total langweilig und wenig innovativ. Aber Ideen zu haben, ist relativ einfach, um ehrlich zu sein. Fantasien zu haben, macht eigentlich allen Spaß. Und dann aber wirklich die PS auf die Straße zu kriegen, ist das, was schwierig ist und das, wo glaube ich, die Branche in der Regel dran scheitert.
Was bedeutet in dem Zusammenhang umsetzen? Weil, also wo ich gedanklich herkomme, wir merken das bei Gesprächen, die wir mit vielen unserer Verlagskunden haben, immer wieder. Die haben ein großes Interesse an mehr Daten, mehr Analyse, ein besseres Verständnis von dem, was draußen im Markt passiert. Was wir aber auch immer wieder sehen, ist, wenn wir einfach nur Daten, egal wie schön und sinnvoll aufbereitet, zur Verfügung stellen, hat das nur einen sehr begrenzten Mehrwert für die Kunden und viele arbeiten dann gar nicht richtig damit. Das heißt, wir sind immer wieder gefordert, nicht einfach nur Daten zu präsentieren, sondern basierend auf Daten, die uns zur Verfügung stehen, konkrete Lösungsvorschläge anzubringen. Ja. Was bedeutet das jetzt im Kontext von Lytx?
Das, also würde ich zu 100% unterschreiben. Das bedeutet, dass, und das ist genau das, was ich mit Umsetzung meine, dass wir extrem nicht basisdemokratisch entwickeln, aber unter extremem Einbezug. Die Gefahr ist, wenn du die Daten vor den Kopf klatscht, das ist ja das, womit wir auch angefangen haben. Ne? Wir haben ein riesiges Dashboard gebaut, super kompliziert, jeder Berater findet es mega gut und der Rest der Welt denkt sich, what the hell is happening? Das funktioniert halt nicht. Das heißt, du musst die von Anfang an mitnehmen und das heißt wirklich in unseren Projekten, wir fangen wirklich mit Methodenarbeit an. Was heißen diese Daten denn überhaupt? Wie kommen die zustande? Da musst du Verständnis für schaffen, weil wenn die Zahlen nicht verstehen, dann wollen sie damit auch nicht arbeiten, dann können sie damit auch nicht arbeiten, weil die müssen nachher sagen, ich habe irgendeinen skalierten Wert von 0 bis 100, maximal abstrakt, aber wenn du verstehst, was da drin steckt, dann kannst du sagen, ey, weil das 60 ist, trendet das auf TikTok und Instagram, aber nicht auf YouTube und auf Amazon hat das so und so viele neue Bewertungen gewonnen und deswegen ist das Aggregat davon und das ist besser als 90% der anderen Bücher und deswegen finde ich diesen Titel interessant. So, und deswegen ist es ganz viel Verständnis schaffen und wirklich die Sachen erklären, die Methode erklären. Wo kommen die Daten her? Was heißen die? Wie ist das verrechnet? Das musst du dreimal erklären und dann müssen sie es selber durchdenken. Wir schreiben ganz viele Cases. Wir schreiben auch ganz viele solche Analyse-Cases. Guck mal, so würde ich daran gehen. Ich sehe hier die Zahl, das heißt für mich das. Ich sehe die Zahl, das heißt für mich das. Zusammengenommen würde ich das und das daraus machen. Jetzt hätte ich das Bedürfnis, noch diesen Datenpunkt mehr anzuschauen. Und das ist ganz viel Education, das ist ganz viel im positiven Sinne an die Hand nehmen, das ist Das ist, Data Literacy ist so ein geflügelter Begriff. Das musst du den Leuten beibringen. Und das ist halt kein irgendwie IHK-Kurs, um es mal ein bisschen ketzerisch zu formulieren, sondern das musst du im Prozess machen. Da musst du dir die Hände dreckig machen. Da musst du sagen, so setzen wir die Prozesse auch auf. Ne? Wir haben natürlich extrem viel Tech, die unten drunter rauscht. Das ist das, wo Basti die Hoheit drüber hat. Und dann haben wir halt alles, was Kundenmanagement ist, Workshops an die Hand nehmen, erklären, nächster Termin und so weiter. Das ist das, wo ich den Fokus drauf habe und wo was nötig ist, um die Leute mitzunehmen. Und das ist unglaublich zeitintensiv. Das ist aber unabdingbar nötig. Und das ist der eigentliche kulturelle Wandel, den man nebst Tool- und Dateneinführung mit vorantreiben muss.
Das heißt, du sagst, es reicht nicht einfach nur ein Tool zu haben oder halt irgendein Produkt, was man den Leuten verkauft, sondern es geht eigentlich auch darum zu erklären, wie kann man eigentlich mit diesem Produkt umgehen. Wir waren da am Anfang schon mal, aber da würde ich jetzt gerade nochmal drauf zurückkommen. Du hast jetzt gesagt, also ihr habt ein Produkt, das bietet ihr Leuten an. Ihr schaut aber auch, was brauchen die Leute eigentlich? Wie entwickelt ihr denn die Produkte, die ihr habt, weiter? Also habt ihr da selber Ideen oder arbeitet ihr mit Wünschen von euren Kunden oder?
Genau, also auch dazu haben wir eine Reise durchlaufen, würde ich mal sagen. Wie gerade schon gesagt, sind wir gestartet mit einem monstergroßen, komplizierten Dashboard. Das hat nur so medium funktioniert. Dann haben wir verstanden, okay, wir müssen die Komplexität reduzieren. Dann haben wir das Dashboard in einzelnen Use Cases klein geschnitten. Dann haben wir 10 Dashboards. Die sind aber immer noch standardisiert für diese Use Cases. Und wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo wir eigentlich sagen, okay, eigentlich bewegen wir uns weg von diesen standardisierten Sachen und hin zu completely customized products. Und da waren wir am Anfang aus der Beraterbrille so ein bisschen zurückhaltend, weil du willst Sachen, die du wiederverkaufen kannst, du willst Skalierung und so weiter. Deswegen am Anfang haben wir uns da so ein bisschen gegen gewehrt. War, glaube ich, auch okay, aber jetzt haben wir halt eingesehen, was die Leute brauchen, ist eben dieses an die Hand nehmen. Und im Zuge des an die Hand nehmens lernst du genau diese unterschiedlichen Anforderungen. Und wie gesagt, also jetzt sind wir in der Phase, wo wir sagen, okay, wir bauen wirklich customized Produkte, die dann halt diese jeweiligen Anforderungen optimal abbilden. Es kann sein, dass man dann wieder irgendwas da rauszieht und aggregieren kann, aber da sind wir jetzt gerade nicht. Ich glaube, dass das nötig ist, das so hochgradig zu customisieren, weil die Arbeitsprozesse nicht durchstandardisiert sind. Wenn du jetzt, was ist ein gutes Beispiel hier? Stock Trading einfach. Ich bin ein Aktienhändler und ich fahre jeden Tag die gleichen Analysen. Ich brauche jeden Tag die gleichen Daten. Ich brauche die Sekunden aktuell und ich ziehe jedes Mal den gleichen Schluss daraus. Ich treffe die gleiche Entscheidung auf Basis der gleichen Daten. Und ich glaube, das ist einfach in der Buchbranche anders. Die Arbeitsprozesse sind weniger standardisiert. Die Bewertungslogiken sind anders gedacht. Jeder Lektor denkt anders über seine Prozesse nach. Jeder Lektor hat seine eigene Logik, wie er Sachen auswählt. Und deswegen gibt es da einen sehr hohen Bedarf an individueller Anpassung, den man dann natürlich zumindest auf Verlagsebene harmonisieren muss. Aber das ist dann halt auch Teil der Reise. Also deswegen sagte ich eingangs so, diese Arbeitsprozesse, die Umsetzung und die Arbeitsprozesse neu zu denken und eine Iteration moderner zu machen, das ist die eigentliche Innovation, weil du halt am Ende, ja, denken Lektoren halt nicht in standardisierten Prozessen, die denken halt in Büchern, die denken in Inhalten, die denken in exciting stuff, weil sie halt persönlich sich für diese Sachen begeistern und darin voll aufgehen und das ist auch toll und das ist das, was die so gut in ihrem Job macht, aber dann brauchst du jemand anderen, der über die Prozesse nachdenkt und das ist so eine Lücke, die wir, glaube ich, in unseren Projekten dann halt ein Stück weit mitschließen.
Jetzt gibt es im Rahmen der IG Digital ja schon seit längerem die Taskforce IT-Standards, die es insbesondere für kleine und auch mittelständische Verlage leichter machen soll, ihre Prozesse in-house zu analysieren und dann auf entsprechende Softwareanbieter oder generell einfach dritte Parteien zuzugehen, um sich da leichter Lösungen zu organisieren und die dann im Verlag auch einsetzen zu können. Und dieser ganze Beschaffungsprozess soll durch die Taskforce eben vereinfacht werden, weil sich da auf gewisse Standards geeinigt wird. Ist das etwas, wo du sagen würdest, das ist auch für euch hilfreich, wenn man zumindest, was die darüberliegenden Prozesse angeht, eine etwas stärkere Standardisierung in der Branche schafft, ohne die Kreativität und die Leidenschaft der Lektoren einzuschränken, weil das ist das Herzstück unserer ganzen Branche, wie du es auch gesagt hast. Also findest du das eher sinnvoll oder sagst du, ist eigentlich eher schwierig, wenn dann alle nach dem gleichen System arbeiten?
Also kurz vorweg, die letztere Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Und grundsätzlich, das ist, also da ist das Gleiche wahr, wie auch bei dem, was wir grundsätzlich machen. Die Umsetzung ist das, wo die Magie liegt. Prozesse aufmalen auf standardisierte Art und Weise ist sehr, sehr einfach. Und das ist ein wichtiger erster Schritt, weil das in der Regel ein Zielbild definiert. Da wollen wir hin. Wenn wir das konzeptionell denken, dann wäre das der perfekte Prozess. Das ist einerseits einfach, ist aber ein super integraler, wichtiger erster Schritt. Aber dann musst du halt auch den zweiten Schritt gehen und mit diesem Zielbildprozess zu deinen individuellen Lektoren gehen und sagen, okay, guck mal, in die Richtung wollen wir arbeiten, kriegen wir das hin? Und dann wirst du nicht dahin kommen, dass jeder einzelne deiner Lektoren sagt, jo, das mache ich auch morgen, kein Problem. Sondern du wirst dahin kommen, dass sie sagen, jo, den nehme ich mir, ich kaufe das, die sind ja offen für Neues. Und dann fangen sie an, ihre Prozesse, die ganz anders aussehen, in die Richtung zu entwickeln. Aber der eine macht das am Anfang des Prozesses, weil er den Anfangsteil gut findet, der nächste am Ende, der andere mehr, der andere wenig. Du wirst immer noch eine extreme Heterogenität da drin haben, wenn du es nicht brutal von oben runter managst, was, glaube ich, keiner will und was vermutlich auch nicht sinnvoll ist. Das heißt, ja, das ist ein super erster Schritt in Richtung Prozessharmonisierung. Wenn du das aber ungesteuert erwartest, dass das einen Effekt hat, dann würde ich da ein Fragezeichen daran schreiben. Und selbst wenn du es proaktiv in dein Unternehmen reinträgst und ein Stück weit steuerst, wirst du immer noch heterogene Prozesse haben, die standardisierter sind als vorher, aber die immer noch heterogen sind. Und für uns ist das natürlich ein super Startpunkt, wenn es im Verlag so ein grundsätzlich harmonisiertes Verständnis gibt von, ey, so wollen wir arbeiten. Das ist ein super Aufschlagpunkt. Und dann haben wir trotzdem die Diskussion, ah nee, ich mache eigentlich erst das und dann das. Ah, okay, dann müssen wir so ein Tool umdrehen. Und der Nächste sagt, nee, aber ich mache das ja so. Ja, okay. Und das ist dann sind wir letztendlich der Facilitator, um diese heterogenen Prozesse zu zerlegen und in einzelnen Schritten weiter zu standardisieren, wenn man es denn will. Und an ganz vielen Stellen merkst du halt auch, dass diese Heterogenität gar nicht unbedingt begründet ist. Das ist halt persönliche Präferenz. Das ist halt, ich habe es mal angefangen so zu machen, es gab keinen Grund, es zu ändern. Okay, ist eigentlich auch egal, was ich jetzt erst mache, kann ich so und so machen. Okay, ich mach's jetzt genauso wie Friederike, ist voll okay. So, also das sind dann die Easy Wins, die du gerne mitnimmst und da kannst du super weiter standardisieren. Da ist auch nicht der Value dessen, was die Lektoren machen. Also der Value ist in dem Inhaltlichen und nicht in dem perfekten Prozess.
Ja, da kommen dann auch so Sätze her, wie das haben wir schon immer so gemacht oder das ist halt historisch so gewachsen.
Genau.
Sätze, die man in der Buchbranche häufig hört.
Genau.
An der Stelle wollte ich einen ganz kurzen Werbeblock einschieben, für die, die sich jetzt gerade gefragt haben, IT-Standards, Taskforce, was macht das eigentlich, was ist das? Also der Börsenverein arbeitet in IGs, Interessengruppen und Taskforces. Innerhalb der IG, zumindest bei der IG Digital, wo auch dieser Podcast entstanden ist, auch in Peer Groups. Was jetzt ganz, ganz neu veröffentlicht wurde, auch von der Taskforce IT-Standards mit, ist eine Liste mit KI-Tools anhand der Wertschöpfungskette in Verlagen, nämlich aufgrund diesem ersten Schritt, der gerade schon beschrieben wurde. Wir haben erstmal aufgeschrieben, was gibt es eigentlich für Prozesse im Verlag haben die angefangen aufzuschreiben, was gibt es denn da für Tools? Und das ist eine Liste, die ist wahrscheinlich niemals fertig, weil es immer wieder neue Tools gibt und sich immer noch ganz, ganz viel verändert. Das haben die aber nicht alleine gemacht, sondern eben mit der Peer Group Marktentwicklung und Marketing oder andersrum, also die Peer Group Mama. Die haben das zusammen veröffentlicht, wenn ihr da nochmal nachschauen wollt, KI-Tools entlang der verlegerischen Wertschöpfungskette. Das ist ganz spannend. Kann man vielleicht einfach nochmal neue Ideen sammeln, wo man auch in der verlegerischen Arbeit KI einsetzen kann. Und Ende des Werbeblocks, das bringt mich jetzt direkt zur nächsten Frage. Lars, tatsächlich habe ich so das Gefühl, die Branche setzt sich jetzt schon seit einiger Zeit intensiv mit KI auseinander. Es gibt eigentlich keine von solchen Konferenzen, Messen, was auch immer, wo es nicht irgendwie auch um das Thema KI geht. Ist das für euch als Unternehmen, das ja auch mit AI und Daten arbeitet, ist das gut, dass die Branche sich damit auseinandersetzt oder macht es euch das schwerer?
Gut. Kurze Antwort ist gut. Nein, du hattest ja ganz eingangs erwähnt, Erik, dass wir 23 gestartet sind, im Content Shift Accelerator waren und da auch das erste Mal dann auf der Frankfurter Buchmesse. Und wir waren da tatsächlich irritiert, wie wenig es um KI ging. Wir sind da hingekommen mit einem Background aus diesen Bereichen und waren, okay, das ist das Thema. Jede Headline muss das drinstehen haben. Und dann ging es um Sustainability und um Papierverbrauch und um solche Themen. Und wir waren so, okay, verstehe, dass das wichtig ist, aber ist das das Thema? Dementsprechend, ich würde es gar nicht so unterschreiben. Ich glaube, alle haben mittlerweile von KI gehört. Das ist auf jeden Fall richtig. Und alle haben auch verstanden, ey, wir müssen da irgendwas machen. Ich glaube, nach wie vor ist die Branche so ein bisschen in dem, okay, und was müssen wir machen? Müssen wir das wirklich machen? Ist das morgen auch noch aktuell? Und es ist so ein bisschen ein schnell entwickelndes Feld, wo einfach nach wie vor sehr viel Unsicherheit besteht in meiner Wahrnehmung, ob man darauf springen soll, wann man darauf springen soll und wie man darauf springen soll. Und das ist für mein Dafürhalten ein Geschäftsführungsthema, das nicht ausreichend beleuchtet wird. Jetzt gibt's, ich habe in manchen Verlagen so den KI-Beauftragten, das ist dann die gern gesehene Lösung. Dann wird in der Regel der jüngste Mitarbeiter, den man finden kann, ausgesucht. Und der ist dann der KI-Beauftragte und der soll das Problem lösen. Und das funktioniert in meinen Augen nicht. Ich habe in anderen Verlagen gesehen, dass es einen expliziten Innovationsmanager gibt als Vollzeitstelle. Das funktionierte schon besser. Das ist zum Beispiel ein Verlag, der proaktiv auch uns zugekommen ist, weil der Innovationsmanager sich schlau gemacht hat, was tut sich in der Branche? Ah, ist interessant, lass doch mal schnacken, gibt es irgendwelche Anknüpfungspunkte? Und solche Leute brauchst du halt, die deine Wertschöpfungskette verstehen von vorne bis hinten, weil es gibt extrem viele Anknüpfungspunkte für KI. Das sind nicht nur wir bedienen ja nur ein sehr kleines Stückchen der Value Chain am Ende. Der muss deine Wertschöpfung verstehen und der muss kreativ und Business, also Business-Kreativität haben. Was kann man da machen? Was kann man da tun? Und dann muss der da draußen sein, der muss Ideen haben und dann muss der regelmäßig mit der Geschäftsführung zusammensitzen und denen ins Ohr flüstern, guck mal, da gibt's eine super spannende Idee. Ich habe das mal durchgerechnet, ich glaube, das ist schlau.
Zum Schluss hin würde ich mit dir gerne noch so ein bisschen darüber sprechen, was für einen Blick ihr auf die Branche ganz allgemein habt, wie sie aktuell so dasteht. Was ist denn ein Thema oder vielleicht auch ein Problem, dem sich die Branche insgesamt mal sehr dringend widmen sollte, welches bisher vielleicht noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, aus eurer Sicht? Fällt dir da was ein?
Ich muss gestehen, ich bin schon sehr fokussiert auf unseren Tanzbereich, sage ich mal. Das heißt, ich habe gar nicht so den unglaublich breiten Branchenüberblick. Da sind Kollegen wie Ocke Schlüter, den ihr in der letzten Podcast-Folge hattet, glaube ich, die besseren Ansprechpartner. Ich glaube, was ein Problem ist in unserem Tanzbereich, was die Branche sich zu Herzen nehmen sollte, und das wird jetzt vielleicht als frech wahrgenommen, aber das macht nichts, ist, ich würde Geschäftsführungen auffordern, sich mit technischen und KI-Leuten mehr zu unterhalten, damit mehr Verständnis dafür entsteht, was für Möglichkeiten da bestehen, was realistisch erwartbar ist und wo man vielleicht auch aktiv werden kann. Weil aus meiner Sicht muss der große KI-Change, der kulturelle Wandel Richtung Daten, Analytics und so weiter, es muss von der Geschäftsführung getrieben werden. Man muss da aufrichtig und authentisch hinterstehen. Und das ist, glaube ich, das, wo dieser Wandel anfangen muss. Und wenn man das als branchenweites Problem verstehen möchte, dann wäre das in meinem Perspektivhorizont das, wo ich einen Fokus drauf legen würde.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Also ich denke auch, dass es wichtig ist, dass die Entscheider im Unternehmen, sei es ein Verlag, sei es aber auch ein anderer Dienstleister oder auch der Handel, dass da absolut auf Entscheiderebene verstanden werden muss, welche Möglichkeiten bieten mir verschiedene Technologien, aber auch welche Herausforderungen entstehen dadurch. Und da rede ich natürlich viel von KI, aber gar nicht mal nur KI. Es gibt auch genug andere Dinge, die da passieren und die es mir vielleicht erlauben, wettbewerbsfähiger zu werden. Oder wenn ich sie nicht bei mir gut integriere, entsteht da vielleicht auch ein neuer Wettbewerb. Also sehe ich ganz genauso, das ist auf jeden Fall eine Geschäftsführungsaufgabe, das im Blick zu behalten und da zumindest ein ausreichend tiefes Verständnis zu entwickeln, dass man beurteilen kann, ist das ein Thema, wo ich mich jetzt drum kümmern muss, oder ist es eine bewusste Entscheidung, das mal links liegen zu lassen, aber eben eine bewusste und keine, oh, haben wir völlig verpasst, das Thema, und jetzt überrollt es uns irgendwie von der Seite.
Ja, genau so.
Gibt's denn irgendwas, was du der Branche wünschen würdest? Irgendwas, wo du sagst, für die Zukunft wünsche ich der Branche Folgendes.
Ich glaube, ich wünsche der Branche viel, viel Aufwind einfach. Also wenn ich da so dran denke, ist, ich habe das Gefühl, da sind sehr viele gute Menschen sind in dieser Branche unterwegs. Die sind so wohlwollend, die sind so warmherzig. Und ich wünsche denen einfach, dass so dieses gefühlt über der Branche schwebende, die Umsätze entwickeln sich nicht so, wie sie sollen, und weniger Leute lesen. Und das ist gefühlt immer so ein Damoklesschwert über diesen guten Menschen. Und ich wünsche denen sehr, dass dieses Damoklesschwert sich irgendwie auflöst. Und das würde ich denen von ganzem Herzen wünschen. Ich lese viel mit meinem Kind. Ich kaufe die Bücher in kleinen Buchhandlungen. Und ich glaube da fest dran, dass das so ein Movement sein kann, was durch Deutschland geht und die Lust am Lesen und an Büchern irgendwie wieder wachgerüttelt wird und dass da einfach Positivismus in die Branche weht, das wünsche ich den Leuten.
Ich glaube da auch sehr dran. Wir waren erst kürzlich ja auf der Leipziger Buchmesse mit Rekordbesucherzahlen. Also das hat auch nochmal gezeigt, das Buch ist da. Das ist ein sehr beliebtes Produkt, auch bei jungen Menschen. Und da habe ich zumindest auch sehr viel Motivation und Optimismus wieder draus gezogen. Also ich glaube, es ist die Aufgabe von allen in der Branche, daran auch aktiv mitzuwirken und daran zu arbeiten. Also das wird nicht von alleine passieren. Man muss aktiv sein und was dafür tun. Aber ich glaube fest daran, dass wir das schaffen können und dass wir da auf jeden Fall die Branche in eine sehr gute Zukunft führen können. Dementsprechend vielen, vielen Dank für deine Zeit und das sehr interessante Gespräch, Lars. Hat mich sehr gefreut. Ja, vielen Dank für deine Erkenntnisse.
Danke, ihr Lieben, dass ich da sein durfte. Danke für eure Zeit. Es war mir ein Fest.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt noch Fragen, Anregungen oder möchtet euch mit uns zu einem bestimmten Thema austauschen? Schreibt uns an igpodcast@boev.de. Wir möchten uns außerdem bei unserem Hosting-Partner, dem Börsenblatt, herzlich für die Unterstützung bedanken. Loslegen, der Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche, ist eine Produktion der IG Digital des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.